Ich begrüße euch zur zweiten Runde Palaver. Ich begrüße eine Frau, die enorm engagiert ist. Gavin Zuber. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin. Sie war nachher freischaffend im Bereich Konzertbooking in Lausanne und in Paris. Sie war Projektleiterin bei der Expo 02, Verwaltungsdirektorin am Theater Biel Solothurn, Leiterin der Geschäftsstelle Kulturelle Kommissionen vom Kanton Bern, Mitglied vom Stadtrat in Biel 05 bis 10, 04 bis 11 im Stiftungsrat Pro Helvetia als Präsidentin der Expertengruppe Musik, von 99 bis 15 ist sie Programmleiterin vom GUI Jazz Festival als Hobby, also ehrenamtlich. Mitgründerin vom Cosmo Jazz Festival in Chamonix, Präsidentin vom Verein Swiss Diagonal Jazz, der auch hier in Chur eine Stage hat, eine Bühne hat. Und seit Mai 2013 ist sie Co-Direktorin im Moods, wo man nicht muss erklären, das kennen alle, den Laden.
Kennen es wirklich alle? Ja. Sind alle schon gesehen, ja.
Yeah. Wer, schön. So viel Live-Musik muss hören oder darf hören. Habt ihr Freizeit selbst auferlegt, Musikverbot, um sich zu erholen? Oder dann erst recht?
Was ist Freizeit? Nein, seit ich im Moods bin, habe ich das Vergnügen, Musik fast nur live zu hören und jeden Tag. Und zum ehrlich zu sein, ich höre ein bisschen Musik, um zu hören, was neu erscheint. Aber privat höre ich keine Musik mehr und eh keine CD mehr. Jetzt habe ich wieder einen Plattenspieler und ab und zu schon eine Platte. Aber CD gibt es nicht mehr. Aber es gibt nichts Besseres als Live-Erlebnis. Und ich bin so verwöhnt mit den Konzerten, die wir haben im Moods. Dass, und ich habe kein Auto mehr. Das wäre noch vielleicht der Ort, wo ich zwischen Musik hören würde. Dass ich aus natürlichen Gründen einfach keine Musik mehr höre, neben der Live-Musik. Aber es ist ein Luxus, eigentlich.
So viele tolle Bands dürfen zu hören.
Das ja, und live gut. Ist einfach für mich schöner als aufgenommene Musik.
Wenn du sagst Platten, hast du früher Platten gekauft, nehme ich an auch?
Ja, ich war noch jung, wo CD-Player gerade rausgekommen ist und ich habe mit Platten noch angefangen. Genau.
Was war die erste, wenn du das schon so...
Die erste, mit 10 Single von Kim Wilde. Ja. Und dann, ich habe nur eine 5, so eine kleine Dings gehabt, als ich ganz Kind gsi bin. Dann habe ich einen Kassettenapparat bekommen und das war Santana. Oh. Und Pink Floyd.
Wow.
Voilà.
Ein musikalischer
Und die erste Jazz-CD war Michel Petrucciani. Da war ich 18.
Solo?
Nein, Playground.
Ja. Genau. Okay, schön. Das heisst, musikalisch aufgewachsen, der Haushalt, aber auch musikalisch. Die Frage, die kommt dann auch jedes Mal. Oder ist das irgendwie so gewesen, wie man das kennt?
Ich durfte Klavier spielen. Ich habe leidenschaftlich gerne Klavier gespielt, aber ich habe mich verkracht mit der Klavierlehrerin. Bin ich lieber reiten als Klavier spielen weiter. Eigentlich. Es ist so, ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Und ich habe Eltern, die einen Kompromiss gemacht haben, wo sie einfach keine Musik gehört haben. Weil meine Mami hat Jazz oder Rock gehört und mein Papi hat Schlager oder Ländler gehört. Und damit es keinen Krach gibt, haben wir daheim im gemeinsamen Raum keine Musik gehabt. Ich habe aber eine grosse Schwester gehabt, die ein bisschen so Hitparadenmusik gehört hat. Und im Auto haben wir Emil gehört. Also keine Musik.
Ah.
Aber ich habe irgendwie immer Sehnsucht gehabt nach mehr Musik und Musikerlebnis, aber in diesem Dorf hat es nichts gehabt. Und das ist erst alles gekommen, als ich ins Gymnasium war in Biel. Und dort habe ich mich, wie sagt man, da habe ich kompensiert. Ja. Da bin ich an jedes Konzert, das ich konnte, egal was für Stil.
Ja.
Und ich habe das unglaublich gefunden, was das für ein Erlebnis ist, an ein Konzert zu gehen. Sei es jetzt Klassik, Jazz, Punk, Free Jazz, Ska, egal. Ich bin wirklich alles entdecken, was ich konnte.
Eine Musikkarriere muss natürlich jetzt auch gefragt sein. Du bist immer um die Bühne herum. Wäre das ein Thema für dich irgendwann? Hat es einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, der Seitenwechsel?
Ich habe nie gedacht, dass ich mit Musik arbeiten will. Ich habe einfach gerne Musik gehört. und auch ein bisschen gespielt, aber niemals hätte ich mir vorgestellt, dass man einen Beruf daraus machen kann. Und ich bin wie ein bisschen reingerutscht, weil als ich eben Studentin war, nachher in Lausanne, hat man halt nicht viel Geld. Und wenn man Konzerte hören will, dann schreibt man sich überall, wo es möglich ist, als Freiwillige ein. Also all die Festivals, Paléo, Montreux, Guy, habe ich mir einfach als Helferin eingeschrieben. Da habe ich an der Bar geschafft, die Leute platziert, Technik ein bisschen. Und an der Uni selber ein bisschen Konzerte organisiert. Und so bin ich irgendwie reingekommen. Und dann sind plötzlich so Angebote gekommen, wo ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich eines Tages mit dem arbeiten werde. Es ist einfach wie so gekommen. Wo das Hobby ist, dann ein Beruf wurde. Und es ist immer noch ein Hobby, auch wenn es jetzt mein Beruf ist und mein Einkommen. Aber ich mache es immer noch so gerne.
Das ist schön. Was müssen wir uns vorstellen, freischaffend Booking dort in Lausanne und Paris? Was ist dein Alltag oder wie hast du gelebt, was hast du gemacht?
Also Booking muss man vielleicht erklären, was es ist. Man arbeitet als Agent und man versucht für Bands ein Konzert zu finden und man verdient eine Provision auf die Gage, die man verkauft. Und zuerst habe ich das in Lausanne gemacht. Ich habe für internationale Band in die Schweizer Daten gesucht. Ich habe dort mit jemandem geschafft, der die Agentur gegründet hat, wo er im Pop-Bereich tätig war. Und ich habe dann Jazz- und World-Music-Sachen entwickelt, weil mir das näher war. Und dann habe ich mit verschiedenen internationalen Agenturen, bin ich einfach ihre Vertreterin in der Schweiz. Und dann hatte ich das Glück gehabt mit Otto Soul of Chicago, mit Diane Reeves, aber auch mit kleineren Bands. Yellow Jackets war meine erste Tour, die ich aufgebaut habe, mit vier Taten, unter anderem eins im Moods, genau. Aber es ist auch schwierig gewesen, davon zu leben. Ich hatte in den 90er Jahren, Ende 90er Jahren, ein Einkommen von 1500 Franken mit dem Booking. Also habe ich noch Nebenjobs gemacht, um mir diesen Job zu leisten. Ich habe Stellvertretungen gemacht im Unterricht und sonst so PR-Mandate und so. Und nachher bin ich auf Paris, weil ich mich in meinem Mann von Paris verliebt habe. Und ich habe dort eine ähnliche Lösung gefunden mit dem Manager von Eric Truffaut. Und es war genau der Moment, wo Eric Truffaut, ein französisch-schweizer Trompeter, bekannt geworden ist. Also hat der Manager zu viel zu tun gehabt, plötzlich. Und dann haben wir uns die Welt aufgeteilt. Er hat Frankreich gemacht und ich habe den Rest der Welt gebucht. Das ist super. Und in einer ganz spannenden Zeit, eben, wenn so eine Platte erscheint, und es ist ein riesen Erfolg, und man geht die Platte an, man sieht nur noch die Platte, und dann plötzlich telefoniert man nicht mehr so viel, aber die Telefone kommen rein, und man fragt den Künstler an, das ist natürlich extrem spannend. Und dann versuchen neue Territorien präsent zu sein. Ich weiss, plötzlich hat es in der Türkei jetzt auch von dann tut man dort weiter dran, bleibt man dort weiter dran, und dann ist immer wie mehr Möglichkeiten, neue Orte. Wir haben es auch versucht mit den USA, aber das ist schwierig. Für Europäer ist das extrem schwierig.
Jetzt kommt ein Telefon aus der Türkei, wir haben einen Club, wir würden gerne den Truffaut spielen lassen.
Ja, also es ist ein bisschen so, also es ist so gekommen, es ist ein Musiker, ein türkischer Musiker, der auch in New York und überall war, wo Truffaut entdeckt hat, wo der Connection hatte zum Club in Istanbul, der heisst Babylon. Und das sind zwei Brüder, die den Club hatten, und die sind extrem vernetzt, auch zu Festivals und so, und jetzt über den Club angefangen, aber nachher das Festival, nachher Radio und, es ist so. Und dann plötzlich in der Türkei ist Truffaut super bekannt, wo Israel auch, zum Beispiel. Wieso? Keine Ahnung.
Fasziniert. Ja. Das heisst, wenn man dir zulässt, merkt man, es ist nicht etwas, wo du sagst, ich melde mich da an für einen Studiengang im Institut XY und dann gehe ich dort rein, dann habe ich ein Lehrmittel und am Schluss gibt es eine Diplomarbeit, sondern Learning by Doing.
Ja, heute gibt es das wahrscheinlich, weil es gibt jetzt Diplom für alles. Aber nein, ich habe nur ein Diplom gemacht und es ist wirklich Learning by Doing. Und zuerst effektiv aus Spass, also Konzerte organisieren an der Uni, kleine Konzerte von Schweizer Musikern. Und also Festivals auch. Und dann eben das Booking habe ich dann versucht, mit dem Geld zu verdienen. Zum Teil erfolgreich, zum Teil auch schwierig, weil ich habe dann mal das Haupteinkommen vom Jahr 2000 war eine grosse Deutschland-Tournee gewesen. Und dann hatte Eric Truffaut Trompeter eine Weisenzahnoperation gehabt und der Nerv ist nicht wach geworden. Ist jetzt ganz am Maul gelähmt. Und wir haben nicht gewusst, wenn das zurückkommt. Ich konnte einen ganzen Monat Konzert absagen und dann habe ich kein Einkommen gehabt.
Voilà, da hängst du mit.
Ja, das ist so.
Genau, das wäre meine Frage. Gibt es heute, ihr habt ein grosses Team, junge Mitarbeiter auch, immer noch so, dass man das eigentlich Learning by Doing macht, größtenteils. Man kommt aus einer Ausbildung vielleicht näher oder weiter weg, aber es gibt keine Ausbildung in dem Sinn, wo man heute offiziell hingeht.
Es gibt ein Kulturmanagement-Diplom. Die meisten Leute, die jetzt in diesem Bereich arbeiten, machen das nebenbei, weil sie irgendwie... In der heutigen Zeit braucht man Diplom und will man Diplom. Ich schaue halt nicht so drauf. Ich schaue halt eher den Menschen an, was er mitbringt und was er kann, so. Aber genau diesen Job veranstalten, nein, das hat mit was hat es zu tun? Es hat mit Vernetzung zu tun, mit Gespür, mit Empathie, mit Erfahrungen, mit Gastgeber, auch Talent ein bisschen, weil man ist ja auch Gastgeber. Also Sensibilität für Gastgeber und natürlich ein Musikleidenschaftler. Mhm. Und dann muss man auch noch das Team führen und das gehört auch noch dazu. Und administrative Arbeit natürlich auch.
Genau. Mit welchen Wünschen und Erwartungen kommen denn Künstler auf den Veranstalter zu? Ich meine, das ist sicher auch ein grosses Thema. Jetzt, was sind heute die Ansprüche von einem Musiker von bis?
Im Jazz macht einfach ein Musiker seine Leidenschaft teilen und seine Musik an Leute anbringen und mit denen das teilen, grundsätzlich. Aber natürlich will er bezahlt werden, weil es ist ja eine Arbeit, die er bringt. Und er ist auch froh, wenn es mehr Leute hat als weniger Leute. Er ist auch froh, wenn er an einem Ort spielt, wo ein gutes Marketing macht, dass man von ihm hört, dass er visibel ist. Er ist auch froh, wenn technische Bedingungen gut sind und dass er nicht behindert wird von den Sound Conditions und so. Und er ist froh, wenn auch ein breites Publikum dabei ist. Und er ist froh, wenn er einen schönen Abend hat und nachher noch den Austausch mit den Leuten, die anwesend sind, kann erleben. Ja. Mhm. Aber es ist bescheiden. Also die Erwartungen sind sehr bescheiden. Es geht um Musik teilen und sharen eigentlich.
Also weniger schlimm als jetzt vielleicht eine Popmusik, die das massive Auswüchse kann annehmen, teilweise.
Es hängt immer von der Größe ab. Der grosse Unterschied zu der Popmusik, aber jetzt auch viel weniger als früher, ist, dass die Möglichkeit, dass man ein Superstar wird, einfach existiert. Und die Möglichkeit, dass man könnte eventuell mal mega reich werden, die existiert. Im Jazz existiert es einfach nicht. Also geht es nicht primär ums Geld. Es geht um können die Musik spielen, die man liebt, und den Beruf ausüben, den man liebt, und mit ein Grundeinkommen haben, das uns das erlaubt, wo uns erlaubt, Musiker zu sein. Es ist viel bescheidener. Ja.
Das heisst, der Künstler bewirbt sich bei euch? Oder suchen ihr den Künstler? Oder können wir wahrscheinlich viel Post über, kann ich mir vorstellen, und viele E-Mails?
Wie sieht das Post aus? Nicht mehr.
Post nicht mehr?
E-Mails riesig. Wir kommen im Durchschnitt etwa 200 E-Mails an. E-Mails über pro Tag, die entweder Anfragen sind oder einfach Mails von Agenturen von der ganzen Welt, die wir einfach im Verteiler sind. Aber man muss mich trotzdem anschauen, um zu schauen,
wie und was. Wir haben 200 E-Mails am Tag.
Wir entwickeln so eigene Systeme. Meins ist... Ich bin nicht jemand, der den ganzen Tag seine E-Mail liest. Ich nehme mich so blockmässig und dann sortiere ich sie mal. Sortieren. Und alles, was Booking-Anfrage ist, sortiere ich dann sortieren über Perioden. Das heisst, was der Herbst 2019 ist, geht mal ins Fächli Herbst. Was 2020 ist, geht ins Fächli 2020. Und dann organisiere ich mir so Zeit, organisieren, wo ich die E-Mails nur die anschaue. Und natürlich unter die anderen E-Mails jetzt dann solche, die urgent sind. Das ist, da muss ich in einem Tag die beantworten. Das geht ins Fächli urgent. So entwickelt man so ein System.
Wenn jetzt ein Künstler zuhört, was ist ein No-Go und was wünschst du dir in so einer E-Mail?
Damit ein No-Go im E-Mail oder von den Musikern?
Im E-Mail.
Nein, im E-Mail.
Anschreiben an Veranstalter. Also, ich komme jetzt auf den Veranstalter zu.
Ich erkläre extrem viel. Ich nehme mir Zeit, um allen Musikern zu erklären, wie sie ihre E-Mail schreiben sollen. Aber wir sind alle anders. Und ein anderer Veranstalter sagt vielleicht etwas anderes. Aber erstens, wenn es zu lang ist und zu viel Text, ist einfach das Risiko, dass du gerade keine Zeit hast und dann schiebst du es ins Fächli Zeit haben. Du liest es einfach, wenn du Zeit hast, und meistens hat man sie nicht, und es ist einfach das Risiko, du liest nicht alles.
Ja.
Also schnell auf den Punkt kommen, was es geht, sagen, wenn er möchte spielen, und Links. Gerade Links rein tun, nicht viele Attachments, nicht unbedingt Sachen, die man downloaden muss, weil das braucht wieder viel Zeit, und vielleicht ist man gerade auf einem Kompi, wo kein Platz mehr hat, oder? Aber Links, gute Videos, gute Auswahl von Videos und was entspricht, was man macht. Und wenn man den Veranstalter nicht kennt, vielleicht nicht Hello oder Guten Tag, sondern gerade den Namen ansprechen. Und dann gibt es auch so Tricks. Also man sollte vielleicht auch schauen, was macht der Club vorher, bevor man sich bewirbt. Und wenn man sieht, dass ein ähnlicher Künstler oder dass eine Band gespielt hat, die ähnliche Musik macht, wie man macht, sagt man, ah, ich habe gesehen, dass der bei euch gespielt hat, also könnt euch die, meine Musik auch passen, hört mal zu. So, das sind so
Tricks. Also gar nicht hochkomplexes Design in dem Sinn, sondern ein simpler Text. Einfach, ja. Sieht nicht schnodderig aus in euren Augen, sondern ist einfach klar, einfach und überschaubar. Genau. Voilà. Ja. Wunderbar. Auf was freust du dich
besonders? Aber das heisst nicht immer, dass es das funktioniert. Es kann sein, dass ich den E-Mail nicht anschaue, bei so vielen E-Mails, das ist klar. Da muss ich vielleicht nochmal.
Wunderbar. Der Künstler kommt, jetzt reist er aus dem Ausland an und dann gibt es das Stichwort Backline. Das heisst, ihr stellt auch Instrumente, ist das richtig bei eurem Club?
Genau, was ist, wenn ein Künstler ein Konzert bestätigt, dann schickt er meistens, was man nennt, einen Rider. Und ein Rider sind alles, was er braucht, damit das Konzert kann stattfinden kann. Es hat da drin auch, wenn es internationale Künstler ist, die Anzahl Hotelräume, die es braucht, Transport, ob sie etwas mitbringen, was für Platz es braucht, für wenn man sie muss abholen und so Sachen, was sie essen, ob sie vegetarisch sind, vegan oder Allergien haben, das ist auch alles drin geschrieben. Und dann hat es einen Teil, wo Technik ist und im Jazz ist es halt meistens so, dass sie jetzt ohne, also dass sie nur mit den kleinen Instrumenten reisen, Saxophon, Gitarre und so, aber alles, was Schlagzeug ist, Gitarrenamp, Keyboards, alles, was so Platz braucht, immer wie mehr auch Kontrabass, weil es nicht mehr Platz hat im Flügel und in den Zügen, muss meistens der Veranstalter anbringen. Und dann ist auch beschrieben, was für Präferenzen sie haben. Also Präferenz 1, der Gitarrenamp, wenn es den nicht hat, bitte den. Oder dann Präferenz 3. Mhm. Genau. Und eigentlich die meisten Jazzclubs, die viele Veranstalter die haben jetzt selber Equipment, also wir haben ein komplettes Schlagzeug mit allen Grössen von Tom, wo man kann doppelt machen, also man kann aus dem Schlagzeug zwei Schlagzeuge machen. Wir haben einen Kontrabass gekauft, weil wir haben, es ist immer wie schwierig, also natürlich möchte der Kontrabassist am liebsten mit seinem Kontrabass spielen, aber es geht einfach nicht immer jetzt, immer wie weniger mit den Flugzeugen, also das kannst du fast nicht mehr. Und es ist auch eine Investition, einen Kontrabass zu kaufen. Mhm. Wir haben einen Fender Rhodes, wir haben einen Bassamp, einen, der den meisten geht, und zwei, drei verschiedene Gitarrenamps. Genau. Und dann den Rest ab und zu muss man mieten, und das sind meistens so Keyboards und spezielle Sachen.
Es kann auch stressige Momente geben, in dem Fall, in so einer Situation, oder ist das meistens gut handelbar, dass alles auf dem Platz Zürich verfügbar ist, oder?
Also in Zürich hat man das Glück, ja. Wir haben einen Backline vermietet, das ist eben Backline. Vermieter, der 15 Minuten oder 10 Minuten mit dem Auto weg ist von uns. Und das ist natürlich super, das ist Luxus. Aber wenn man in Chur ist, kann das schwieriger sein, alles zu finden, was man braucht. Ja. Und es kostet dann, wenn man es anbringen muss. Genau.
Was sind denn die stressigen Momente, wenn jetzt das einfach läuft in Zürich noch Backline besorgen? Wo ist für den Veranstalter, für dich in deinem Alltag, in deinem Leben, wo du sagst, das sind stressige Momente für mich, oder dort komme ich unter Druck?
Boah, es hat Stress und Stress, aber der Stress vom Show muss gehen, das hat immer mit Transport zu tun. Okay. Also wenn der Flieger nicht ankommt, wenn das Gepäck nicht ankommt, wenn Verspätung ist und so weiter, dann wird es immer dann muss man halt überlegen, ob man muss canceln oder nicht. Oder muss man alles umorganisieren, damit das Konzert trotzdem kann stattfinden mit so wenig Soundcheck wie möglich. Soundcheck ist am Nachmittag, wenn man Balance regelt vom Ton. Und dann muss man halt alles vielleicht umstellen, damit es so gut wie möglich trotz Verspätung kann stattfinden oder mit Verschiebung, und dann muss man das Publikum richtig informieren, dass es nicht frustriert ist, dass sie es verstehen, wieso es jetzt eine Stunde Verspätung hat und so weiter. Oder es kann auch gesundheitliche Probleme sein, ein Sänger, der keine Stimme hat, es kommt kein Ton raus. Einmal haben wir es mit Akupunktur hergebracht, einmal gar nicht. Ja, so, es gibt halt, auf Tournee kann es auch Gesundheitsprobleme haben. Ich habe jetzt den David Sanborn gehabt, vor ist das vor einem Monat. Und ist ein Superstar, oder? Und ich habe das letzte Mal, als ich gesehen habe, den Fitus gesehen. Und der Tourmanager hat schon am Nachmittag gesagt, ah, muss ich holen und so, er kommt nicht an Soundcheck. Und, ja, weißt, er hat so Post-Polio-Syndrom, weil als Kind hat er Polio gehabt. Und mit dem Alter hat es gewisse Leute, wo das zurückkommt. Aber mir hat er nicht so viel gesagt. Er hat gesagt, ja, und dann plötzlich, 7:30 ist dann die Türöffnung, oder? Und dann die Band hat Soundcheck gemacht und so. Und dann sagt mir der Tourmanager, ja, jetzt gehen wir ihn holen. Es war 7:00 gewesen. Könntest du ein Auto nehmen? Ich glaube, ich kann nicht laufen. Ich sage, okay. Ich nehme schnell das Mobility. Wir haben gerade Mobility nebendran. Und ich warte dort im Hotel. Der Tourmanager geht ihn holen. Zwar, es ist 100 Meter oder 200 Meter vom Haus. Darum, holen. So, ich kann nicht laufen, 200 Meter. Okay. Und es dauert. Sie kommen nicht runter. Dann rufe ich ihn an. Und es war 6:30 gewesen. Und wir sollten die Tür öffnen. Und er wollte noch ein bisschen Soundcheck machen. Und er sagt, yes, I have a problem, but we come down. Ich sage, okay. Dann kommt der David Sanborn in mein Auto und sagt, ich kann meine linke Hand nicht bewegen. Ich sage, fuck. Okay, ich bringe ihn trotzdem an. Dann musst du schnell an die Kasse sagen den Leuten, ja, es hat Verspätung, technische Probleme. Sicher nur eine halbe Stunde. Und dann denkst du, ja, hoffentlich ist es nur das, oder? Und nur Verspätung. Und dann wir müssen fast die Treppen, die es hochgeht, sind 3 Marsch, müssen wir ihnen helfen, kann fast nicht mehr laufen. Dann aber nimmt er sein Saxophon, bloß rein und die linke Hand geht wieder und spielt wie Gott. Und ich so, okay. Und der Wuli, das ist der Tourmanager, ein Schotten, ein Lustiger, macht seit 30 Jahren sein Tourmanagement und sagt, Kopf, nervt mich so. Es ist nur, aber im Moment, wo er dich gesehen hat, kann er wieder seine Finger bringen. Und vorher hat er nicht kommen. Dann hat er gesagt, komm, die Fisch wartet auf dich. Und der Manager in der Zwischenzeit hat mir eine E-Mail geschrieben von London. Ah, ich glaube, ich kann jetzt wirklich die Show nicht machen. Aber er hat sie gemacht, ist alles gut gegangen. Aber das sind so, okay. Weil dann hat es 500 Leute, die zurückgezahlt werden wollen, die kein Konzert haben. Dann geht's, ja.
Das wäre genau die Anschlussfrage. Ihr zahlt zurück in dem Moment.
Ja.
Das heisst, ihr seid verpflichtet, die Ticket zurückzugeben. Mhm. Und,
aber wir zahlen keine Gage dem Künstler, weil er nicht voilà, spielen konnte. Aber das Hotel haben wir dann gezahlt.
Ja,
voilà. Und es ist gesundheitliche Gründe, also ja, kann ich ihm nicht schuldig machen für ja, irgendetwas.
Genau.
Ja. Also alles, was wir schon gezahlt haben, ja, ist gezahlt. Also den ganzen Lohn von, ja, vom Personal muss man halt zahlen. All die Leute, die ja, hier arbeiten, an der Bar, ja, an der Technik, an der Garderobe und so, werden gezahlt. Ja. Ja. Nur der Künstler hat nicht.
Ja. Etwas, was mich auch Wunder nimmt, ist, das ist vielleicht Ihr grossstärkes Thema. Wir haben für Smuts überhaupt nicht Datumsüberschneidungen. Sorgen, dass an dem Abend, wenn ihr den Künstler habt, dort plötzlich wow passiert.
Doch, klar.
Immer noch, auch als Smuts.
Ja. Ja. Wir versuchen aufzupassen. Zum Glück, unser grosser Konkurrent ist All Blues. Aber die brauchen viel mehr im Voraus als wir. Aber nicht immer.
Ja.
Aber dann können wir schauen, hey, was hat es. Ich, so, okay, ich tue es im Programm so schreiben, sobald er etwas bestätigt hat, schreibe ich ja, ein, was es ist.
Aha.
Aber auch bei Lokalen gibt es Konkurrenz. Ja. Letztens haben wir, ey, sind wir 4 Veranstalter gesehen, einen Donnerstag, die Free Jazz gemacht haben. Das kann nicht sein. Das ist so eh ein kleines Publikum. Mhm. Aber gerade 4 am gleichen Abend. Also nein.
Das erlebt man auch im Moods, in dem Fall.
Ja, ja, das ist klar. Aber Zürich ist grösser. Aber ja, ich glaube, ja, das Haufen Konzert ist in Zürich super und auf der anderen Seite macht es auch manchmal schwieriger. Ja. Ja. Darum ist es vielleicht, manchmal ist es einfacher, an einem Montag oder einem Dienstag ein Konzert zu machen als am Wochenende. Ja. Am Wochenende ist so viel los, ja, dass die Leute nicht mehr wissen wollen. Ja.
Wir haben 52 Stück davon. Mehr haben wir nicht, die wir nutzen können unter dem Jahr. Also wir müssen, und die im Sommerpause ist auch noch abgezogen im,
ja,
Prinzip. Jetzt sind wir mitten im Moods. Eigentlich schon länger, wir haben so ein bisschen allgemein angefangen über die Veranstalter. Und Smuts hat, wenn das richtig...
So gut, dass wir da rauchen. So schön.
Fang du mal an und ich erzähle mal, erzählen, was ich weiss über Smuts. Nein, alles gut, ist genau richtig. Das Downbeat, das US-Magazin, hat euch in die Liste aufgenommen der 150 besten Veranstaltungsorte weltweit.
Was? Nicht die 5 besten?
150. Die Liste hat 150 ja, Plätze. Auf welchem Platz stehen denn ihr dort? Ist das keine Rangliste? Ist einfach...
Nein, es ist ein Voting über Internet, habe ich gesehen. Also, das, und Downbeat wird von Amerikanern gelesen. Ich weiß nicht, ob die in den 20 erst irgendein europäischer Club kommt. Keine Ahnung.
Okay, aber immerhin in dieser Liste drin? Oder ist das egal?
Ja, auch dann bitte, ja, weil es ist wirklich ja, amerikanisch.
Okay, alles war von dem her, okay.
Aber wenn so, jetzt vor 2 Jahren haben wir so eine, jetzt Frankreich, ein Magazin rausgelassen, die besten Orte vom Jazz.
Ja.
Und wir sind einfach der Beste in der Schweiz gewesen. Das ist schon cool. Nein, aber von der Szene her, man muss es sagen, finde ich. Wir gehören wirklich zu den 5 wichtigen Jazzlokalen in Europa. Es gibt Borghi und Bess in Wien, Ronnie Scott in London, New Morning in Paris, Wim Hof in Holland und Moods.
Mhm.
Wow. Das sind so die 5 Orte, wo die Musiker möchten unbedingt spielen. Mhm. Und da haben wir das Glück, das ist unglaublich.
Ja. Mit über 300 Shows im Jahr. Mhm. Inklusive dieser 3-monatigen Sommerpause, hast du gesagt.
Ja, also manchmal 2-3 Konzerte am gleichen Tag.
Voilà. Kannst du uns auf eine kurze Zeitreise nehmen von Moods? Einfach nur, wo hat es angefangen? Ja. Einfach in kurzen Worten, dass wir das ein bisschen überblicken können.
92, Gründung vom Verein, Lancierung vom Club im Selnau. Das war noch in einer Beiz, Bahnhofbuffet Selnau. Im Herbst 92, mit auch schon 4-5 Konzerte pro Woche, aber einfach in einem kleineren Club. Verein, der das Prinzip lanciert hat, dass wenn du ein Abo nimmst, bist du auch gerade Mitglied vom Verein. Also der Verein hat sehr schnell viele Mitglieder gehabt, ist von Musikern hauptsächlich lanciert worden. Pius Knüssel damals als Geschäftsleiter. Hat sich dann im Selnau entwickelt. Das Problem ist schnell entstanden, wie an vielen Orten eigentlich, wo die Gastronomie getrennt ist von den Konzerten. Das heisst, es hat einen Beizer, der muss Umsatz machen. Aber es hat gewisse Konzerte, die halt keinen Barumsatz generieren, andere ja. Und dann wurde sich in die Programmie mischen, hey, buch die Band, oder trinken sie mehr und essen mehr als die Band. Ja, das ist halt ein Problem, aha, oder? Und dann gibt es auch ein neues Problem mit Leuten, die essen. Und es ist nicht zufriedenstellend für alle. Es hat seinen Charme gehabt, aber dann hat es eh geheissen, dass der Beizer gehen will und will verkaufen. Und dann müssen wir eine andere Location suchen. Und es ist genau zu dieser Zeit, wo die Stadt Zürich die Idee hatte, mit dem Schauspielhaus, das Gebäude Schiffbau, das leer war, seit 8-9 Jahren, mega schönes Gebäude, geschützt von der Denkmalpflege im Kreis 5, zu bespielen. Und dann hat Christoph Mattaler, der Schauspielhausdirektor von damals, gefunden, yeah, ein Jazzclub dort innen wäre super, es hat noch Platz. So hat man gedacht, ein Restaurant, ein Club, Theater, die Ateliers vom Theater, noch ein Bar oben dran, das könnte man also machen. Und es ist ziemlich schnell gegangen eigentlich, das ganze Architekturwettbewerb, für die Hülle, nachher Mut selber, das Projekt und der Umbau, das ist sehr schnell gegangen. Im 2000 ist das Mut von Selnau in Schiffbau gezügelt und da ist wie etwas Neues angefangen, weil von einer Kapazität von etwa 150 bis 200 ist man dann auf eine Kapazität stehen bis zu 550 gekommen. Und da hat man auch von mehr nicht nur Jazz programmieren, sondern auch verwandte Musik zu Jazz, Funk, Soul, World Music und so, was auch gut ist, weil da tun sich das Publikum auch mischen. Es bringt ein neues Publikum zum Jazz. Mhm. Dann hat man auch angefangen, Partys am Wochenende zu veranstalten, weil Partys generieren auch Einnahmen. Aber man hat natürlich auch viele Fehler gemacht und nicht gedacht, zum Beispiel, dass mit mehr Konzerten und grösseren hat man auch mehr Mitarbeiter und braucht auch mehr Büroplätze. Also jetzt zu wenig Büroplätze gehabt. Es sind ganz viele Sachen beim Umbau, die nicht so ganz ideal gewesen sind. Also der Backstage ist eben nicht Backstage und ein Front-Up und ganz viel so. Aber es war eine schöne Zeit gewesen und all die Pendenzen oder die fehlende Sachen hat man dann gesammelt und denkt, einmal braucht es mal eine gesamte Renovation. Und das haben wir gemacht im 2016, vor 3 Jahren. Und dort haben wir ganz viele Sachen verbessert, die nicht optimal waren. Plus, wir haben noch einen Stock auf dem Mutsboot, um eben alle Büros zusammen zu haben, weil vorher waren wir verstreut. Und das Mutz.digital-Projekt lancieren, das ist eine Plattform, wo man kann unsere Konzerte schauen kann, die aufgenommen sind. Wir haben uns ausgerüstet mit 11 mobilen Kameras, wo kein Kameramann dahinter steckt, wo man kann mit Joystick von einem Regieraum führen, wo also das Publikum überhaupt nicht stört, mhm. wo aber super Qualität von Bildern mhm. anbringt. Und wir haben auch ein Tonstudio, wo man dort den Sound mixt und eine Plattform lanciert, wo man sich abonnieren kann, wie auf Netflix. Eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. Und 70% der Einnahmen gehen dann wieder an die Musiker, okay. die drauf sind. Und das haben wir jetzt in 2017 lanciert, nach dem Umbau. Sind wir im zweiten Jahr dran. Ja. So, das ist die Entwicklung von uns.
Ah, super, danke. Zu diesen Partys kommt auch ein jüngeres Publikum durch die Partys?
Ja, natürlich. Es sind Partys für Junge. Aber es sind meistens nicht unbedingt Partys von mir. Veranstalten gewisse ja, aber viele sind auch Vermietungen. Okay. Und es ist auch eine wichtige Quelleneinnahme ja. für uns, um riskiertere Konzerte zu finanzieren, die Vermietungen.
Kommen die allenfalls als Konzert vor der Party schon hören oder gibt es keine Schnittmenge?
Es hängt von der Party an. Manchmal ja. machen wir eine Party, die zum Konzert passt, wie zum Beispiel Balkan. Da haben wir eine Band, Gypsy-Band vorher, noch eine Balkan-Party, das ja. ist zusammen. Oder wenn Jazz sich mit Hip-Hop-Sachen macht, dann mhm. machen wir das zusammen und dann passt es gut. Oder Cumbia oder Salsa heute oben. Heute haben wir eine mega Salsa-Band, da haben wir auch noch einen DJ. Hinten dran, weil es hat natürlich viel Salsa tanzen ja. da. Und bei London Jazz Sachen haben wir dann auch spezialisierte DJs im Jazz und da schon. Aber dann hat es eine Reggae-Party, wo die Leute einfach für Reggae-Party kommen. Mhm. Oder wir geben es auch zur Verfügung für uns 16 Partys. Und das ist dann gar nicht das Publikum, das am Konzert vorher da ist. Super. Aber alle, die am Konzert waren, dürfen an der Party bleiben, ohne zusätzlich ja. etwas zu zahlen. Voilà. Und wir rühren niemals raus wie im Kaufleuten. Das ja. machen wir nie.
Okay, schön. Das heisst, es ist auch eine Chance, um ein junges Publikum allenfalls zu generieren. So, oder haben wir auch gar keine Erfahrung? Oder
sehen ich bin nicht sicher, dass Partypublikum unbedingt das Publikum ist für Konzerte. Aber es hat andere Strategien, die wir führen, um ein junges Publikum anzuziehen. Wie eben zum Beispiel im Moment, seit 2-3 Jahren hat es in Amerika mit Kamasi Washington hat es jetzt Künstler, die mit dem Hip-Hop-Bereich affin sind, die aber Jazz spielen, die ein junges Publikum bringen. Snacky Puppy ist auch eine Band, die extrem ein junges Publikum bringt. Und dann versuchen wir wirklich, diese Schiene immer zu integrieren im Programm von Moods, auch mit den Musikern, die mit Snacky Puppy involviert sind, dass es so wie ein Nachfolge gibt. Und jetzt mit den London Jazz-Szenen auch. Und es ist unglaublich, wie das funktioniert. Das ist super. Und ich bin so froh, dass es jetzt die Künstler gibt und dass sie so ein Marketing führen für junges Publikum. Es funktioniert. Und Junge haben gerne Jazz. Mhm. Lieben Jazz. Mhm. Und jetzt machen wir auch einen Hip-Hop-Jam ein paar Mal pro Jahr mit Jazzmusikern und Rappers, die. Aber es ist nicht ein Jam wie ein Jazz-Jam. Es ist schon ein bisschen mehr strukturiert, weil sie können nicht so jammen wie Musiker. Aber
sie machen auch Instrumente für die Rapper, die dann genau. freestylen.
Genau.
So. Voilà. Ja. Wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man ein wunderbares Panel an Frauen, die programmiert dort.
Wir haben
vorher schon kurz darüber geredet. Ja. Im Team. Ihr habt eine starke Frauenbesetzung.
Wie ist das? Also es ist nicht nur Programmieren, es ist einfach das Core-Team, ja. wo sich um Produktion, Administration, Marketing, um alles, was daneben ist, kümmert. Ja, es ist ein Zufall. Wir haben es nicht so geplant, aber es ist einfach ein Ergebnis, dass vom Festteam, wie sind wir, 12 vom Festteam, es hat 1, 2, 3 Männer und dann noch ein Praktikant. Aber sie haben es gut, sie überleben es.
Ja, super. Das ist schön. Wie programmiert ihr denn in diesem Team? Du hast gesagt, das Kernteam, aber es gibt sicher eine Programmgruppe.
Wir sind
das Zweite,
wo wir sind nur das Zweite, ja. Ja, wir sind nur das Zweite. Und es macht es einfacher, weil wenn man so viele Daten hat und täglich muss programmieren, desto mehr man ist, desto mehr muss man kommunizieren, desto komplizierter wird es.
Okay.
Eigentlich.
Aha.
Und das Zweite hoch ist wirklich, finde ich, am idealsten.
Das ist wenig, wenn man so denkt, dass ihr ein Jahr programmieren müsst. Aber ihr schafft das scheinbar, das Zweite. Aber
ja,
das ist
wir könnten noch ein zweites Venue haben, wir würden es auch noch schaffen. Das Problem ist, wir müssen viel mehr Bands absagen. Also wir haben manchmal pro Tag, im Monat wie November, wo alle Musiker auf Tournee sind und die Schweizer werden auch im November spielen, weil sie haben auch noch ihre super Platte, die rauskommt, haben manchmal 8, 9 verschiedene Möglichkeiten an einem Tag, die wir alle gut finden. Und es macht manchmal super weh, jemandem Nein zu sagen. Wow. Das ist aber sehr weh. Und dann versuchen wir es nächstes Mal. Aber es ist unglaublich. Es hat so viele gute Bands überall in der Welt im Moment. Und sie werden alle in Zürich spielen. Fast.
Ja. Klar. Du hast vorher angesprochen, ihr planet anders als andere Clubs, kürzer. Was heisst, was für einen Zeitbogen habt ihr? Wie planet ihr? Wie weit voraus denn?
Also, jetzt bin ich zwischen März und jetzt haben wir den Zeitraum September und Dezember programmiert. Wir haben jetzt noch vielleicht 5-6 Daten offen im November, 3-4 im Dezember. Aber ich glaube, September und Oktober ist quasi gemacht. Und unser Deadline ist Anfang Juli, weil dann müssen die Marketing-Leute schon anfangen, das Programm vorbereiten und Texte schreiben und alles für den September, Oktober, wenn dann das monatliche Programm dann rauskommt. Und ich sage allen, mit 2020 fangen wir erst im August an. Und dann jetzt andere Clubs, die viel mehr im Voraus planen.
Voilà. Ja. Richtig, das hat sich relativ
aber gut. Wir haben gemerkt, dass es besser ist, eine Übersicht zu haben, was alles möglich ist in einer Woche, weil sonst passiert einfach das, dass man eine Band zusagt und dann verpasst man etwas anderes. Dabei hat man es anders organisieren können. Und dann ist plötzlich 3 Piano-Trio in der gleichen Woche und sagt, ah, nein, das macht jetzt keinen Sinn. Das...
Voilà.
Genau.
Also man ist flexibler in dem Sinn, sozusagen.
Ja.
Um das noch ein bisschen mitgestalten, die
genau. Und wir sind ja offen jeden Tag, also sind wir flexibel zwischen Bändig und Sonntag. Ein Club, der nur den Mittwoch und den Donnerstag und den Sonntag hat, muss halt vielleicht früher schauen, weil es ist schwieriger, einfach den Künstler zu haben an diesem Tag.
Ja. Genau. Eine Kollegin von mir war am Montag bei euch, Hazmat Modin.
Ah, cool.
Gelose. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat SRF 2 gelost, hat die Band am Radio gehört und ist darauf aufmerksam geworden, dass die bei euch spielt und ist zack auf Zürich gefahren.
Super.
So. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Medien? Das ist jetzt irgendwie ein Lucky Punch? Oder
das
ihr
ist
da,
Lucky Punch.
Ihr habt keine Strategie, und ihr sagt, oder...
Nicht mehr.
Wünscht ihr euch das nicht mehr? Oder was ist der Grund? Oder was wäre das Optimum
Nein, wir
euch?
Haben jetzt wirklich unsere Energie und unsere Marketingzeit setzen wir viel mehr in Social Media ein. Wir tun die Journalisten beliefern, aber sie sind so angefragt auch, dass sie lieber selber ihre Auswahl machen und sich nicht beeinflussen lassen Wenn wir aber für das Interview und für Radio und so eine Idee haben, weil wir kennen den Journalisten und denken, hey, das ist doch ein super Thema für ihn und der ist interessant zu interviewen, dann sagen wir ihm, hey, im Fall wenn, das wäre doch ein Thema. Aber wir sind nicht mehr aufdringlich, weil die Journalisten sind auch total überfahren von allen. Okay. Und man muss zugeben, dass ein Artikel in der Zeitung macht weit nicht mehr die Wirkung, die es vor 10 oder 20 Jahren gemacht hat. Also, ich sehe manchmal einen super schönen Artikel in der NZZ und Vorverkauf ist nicht passiert. Hingegen Facebook-Events zu boosten, wo sich teilt und so, da merkt man sofort den Unterschied beim Vorverkauf. Das ist unglaublich. Und das kann man selber steuern.
Ja.
Und es braucht Zeit, aber die Zeit investieren wir in das. Und das bringt sehr viele Leute. Ja.
Facebook, Instagram?
Instagram machen wir auch für ein junges Publikum. Ein bisschen. Ja. Weniger intensiv, weil man keinen Link verbinden kann. Es ist ein bisschen schwieriger, es ist einfach nur mit Bild.
Ja.
Aber Facebook ist für die Musik immer noch im Moment das beste Tool. Ja.
Twitter, Snapchat.
Twitter ist mehr für News. So.
Jawohl.
Ja, Politik und so, aber nicht so Kultur. Nein.
Kultur. Geld.
Jetzt. Ja, alles geht um Geld.
Alles geht um Geld.
Wir verkaufen Tickets, wir zahlen Gagen, wir zahlen eine Miete. Geld ist ein Thema.
Geld ist ein Thema. Ja. Wer finanziert Moods grob? Abgesehen vom Zuschauer, der kommt und sein wohlverdientes Geld in Kultur investiert, zum Glück.
Subvention. Wir haben eine Subvention von der Stadt Zürich. Das entspricht etwa ein Fünftel vom Gesamtbudget. Aber Achtung, das Gesamtbudget ist inklusive der Gastrobetrieb auch. Und die Subvention ist verbunden mit einem Subventionsvertrag. Und das finde ich auch sehr clever von der Stadt Zürich. Also wir verpflichten uns, Zürcher Jazzszene und Schweizer Jazzszene zu unterstützen. Wir verpflichten uns, 50% von unserem Programm mit Schweizer Musikern zu programmieren. Ja. Dann hat es auch noch Quoten, wie viel soll Jazz Minimum sein. Wir sind eh viel drüber. Aber Die sind mal entstanden, mhm, wie viel Minimum-Konzert. Wir sind viel mehr drüber gegangen. Aber so Sachen sind drin. Aha. Und dann noch auch, wir sollten Gender unterstützen und vermitteln für junge. Aber das finde ich gut, oder? Ja. Das ist nicht eine Subvention, Free Card. Mhm. Und das finde ich auch gesund, dass es das gibt. Mhm. Und der Rest ist ein grosser Teil Tickets, Abonnenten. Wir haben das Abo-System auch. Wir haben eine Hauptsponsorin, das ist die ZKB, Zürcher Kantonalbank, die eine Mischung ist zwischen Rennsponsoring, aber auch viele Tickets, die sie kaufen. Und die 20% Rabatt, die sie ihren Kunden offerieren auf unseren Tickets. Dann haben wir Gastro-Einnahmen, das ist fast so viel auch wie Tickets. Das ist sehr wichtig.
Oh, ja. Okay. Aha. Voilà.
Das ist eine wichtige Quelle, ja. Und das ist auch ein Geschäft, das ich, wo man gut überlegen muss, wie man mit dem umgeht. Genau. Und dann noch Vermietungen. Also zum Beispiel im Sommer haben wir zwar kein Konzert, aber wir vermieten es für Corporate-Anlass, Aperos, Versammlungen, Präsentationen oder auch Events, die wir all in all für sie machen. Genau. Und Partyvermietungen auch.
Mhm. Ja. Also diese Summe. Und es gibt auch keine Berührungsangst jetzt mit...
Das, Budget, das Gesamtbudget ist jetzt 4 Millionen.
Das Gesamtbudget 4 Millionen. Ja. Und ZKB ist euer Hauptsponsor, ja, aber sonst haben ihr kleinere Sponsoren. Wenig.
Ja, kleine. Kleine unterstützen, Projekte unterstützen, kleine, ja, Deals, aber dann Produktsponsoren viel. Also zum Beispiel im technischen Bereich haben wir sehr viel. Da haben wir zum Beispiel vorher ein Schlagzeug, das haben wir nicht gezahlt, das ist der Schlagzeughersteller, wo uns das gratis zur Verfügung gestellt. Wir haben einen super Deal mit Sennheiser Mikrofon, weil wir machen auch ein Projekt für Mutzpunkt Digital mit ihnen, wo sie Sponsor sind, aber für Mutzpunkt Digital. Wir machen jetzt Binaural Aufnahmen. Das ist eine alte Technologie, die wieder aktuell geworden ist. Eine Aufnahme mit speziellen Mikrofonen, wo man nachher das Gefühl hat, wenn man mit Kopfhörer gehört, dass man in der ersten Reihe vom Konzert ist und man spürt wirklich, dass da links Klavier ist, rechts der Trompeter und noch Publikum hinten dran. Es ist so immersive, heisst das. Und wir machen da Forschung jetzt mit Sennheiser.
Oh, okay.
Genau. Wow. In diesem Bereich. Und das kann man auch auf Mutzpunkt Digital hören.
Mit Kopfhörern?
Mit Kopfhörern. Im Moment funktioniert es nur mit Kopfhörern.
Voilà. Jawohl.
Sonst müssen wir ja ein Surround-System haben. Und so. Genau.
Genau. Im Swiss Music Guide 19 habe ich zählt, geschätzt, nicht zählt, aber geschätzt, etwa 400 Konzertlokale in der Schweiz. Also das sind Clubs, das sind kleine Jazzbühnen, das sind Jazzmoods.
Nur Jazz?
Nein, gesamt, einfach so Pop-Rock. Alle Grössen von Clubs. Aber schon Anbieter mit einer Adresse, die programmiert.
Wow.
Das sind kleine Lokalitäten, aber auch grössere oder kleine Bühnen in Dörfern vielleicht auch. Aber gleich viel Angebot, irgendwie 20'000 pro Club Zuschauer, wenn wir alle nehmen. Ist der Veranstalter in der Schweiz vernetzt mit anderen Veranstaltern? Oder sagt man, nein, mein Süppli wehe?
Mehr als früher, aber es könnte noch mehr. Die Schweiz ist eh ein Pflaster an sich. Also es ist eh speziell mit diesen drei Sprachregionen und so.
Vier. Entschuldigung.
Jesus Gott. Meine Güte,
ich komme nicht. Nein. Das ist keine Korrektur, das müssen wir machen.
Das ist eine Katastrophe.
Das wäre auf mich zurückgefallen.
Das ist eine Katastrophe. Entschuldigung. Und Swiss Diagonal Jazz ist ein Beispiel von einer Vernetzung der Clubs in der Schweiz, aber es hat sich vernetzt um ein Festivalprojekt zusammen. Jetzt ist es verwandt worden, aber erst jetzt. Die Festivals sind nie vernetzt gewesen, zum Beispiel Jazzfestivals. Mhm. In der Rockclub ist es vernetzt unter einem Verband, der heisst Betsy. Mhm. Das ist bei der Welsh entstanden in den 90er Jahren. Es hat sich vergrößert, weil sie ein Ticketsystem angeboten hat. Alternativ zu Ticket Goner damals, wo es Monopol hatte. Genau.
Voilà.
So ist es entstanden. Aber es ist nicht, nein, es ist nicht gross vernetzt. Es ist eher vernetzt pro Stadt oder pro Region, pro Kanton. Und es ist schon viel mehr als früher, aber die Schweizer sind nicht unbedingt die, die sich immer vernetzen. Und es hat, glaube ich, nicht mit Musik zu tun, sondern mit den Schweizern.
Also es wäre wünschenswert, würde man noch mehr sich austauschen.
Ja. Ja.
Know-how und Erfahrungen. Und,
ja. Wir probieren jetzt das Lancieren mit Swiss Diagonal Jazz mehr, also Tagungen zu machen und so, aber ja, es braucht natürlich viel Energie. Und das Problem ist, dass sehr viel im Jazz sind sehr viele Veranstalter, auch Hobbyveranstalter. Das heisst, sie haben einen Main-Job und sie machen das aus Blausch nebenbei. Mhm. Und dann noch mehr Zeit investieren für noch Vernetzungen. Das, mhm, das ist schwierig, oder? Das sind, voilà, nicht alle professionalisiert.
Ja. 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 Eine Frage, die ich allen stelle, wenn es dann langsam, gemütlich, langsam auf den Schluss zugeht, noch nicht so weit, aber der Jazz-Fan, der Musiker, ist immer wieder mal in der Verlegenheit, seine Musik zu erklären. Einem gegenüber, der sagt, ah, das ist nervöses Gedudel. Ja. Wie erklärst du als Veranstalterin, als Karin, einem noch nicht jünger oder noch nicht Fan oder noch nicht Freund oder Abgeneigten, die Musik, wie verkaufst du, wie erklärst du, was unternimmst, was ist deine Strategie?
Zum Glück gibt es ja nicht eine Art von Jazz, also würde ich es immer anders erklären. Aber ich versuche es so zu erklären, dass er nicht das Gefühl hat, und es ist es auch nicht, es ist keine zerebrale Musik. Ich höre viele Leute, die sagen, oh, Jazz ist mir zu kopflastig. Was? Mir spricht es nicht den Kopf an, Jazz. Mir spricht das Bein an, den Bauch an, die Emotionen an und ja, nicht den Kopf. Also, natürlich geht alles über den Kopf, aber es ist nicht kopflastig, finde ich. Und wenn jemand Jazz nicht gerne hat, ich sage ihm immer, du musst nicht viel wissen, du musst dich einfach überraschen lassen und gerne überraschen lassen. Du musst beobachten, was läuft zwischen Musikern, wie entwickelt sich eine Musik und musst Freude haben, probier Freude haben, mitzugehen, was dich anführt, weil man weiss es nie. Und gegangen an ein Jazz-Konzert, wie wenn du an eine Reise gehst und lass die Eindrücke in dich lassen. Wirken und mit dem Körper auch, mit dem, was passiert und so, genau. Mhm. Und ich will nicht zu viel erklären. Ich möchte nicht über Rhythmus sagen, das ist Swing, das ist das, das ist das. Ach, sie soll einfach mal, wenn sie Jazz nicht kennen, reinkommen. Mhm.
Schön, sehr schön. Und jetzt noch die viel schwierigere Frage, nehmen wir auch, da sitzt jemand im Publikum und sagt, ich mache jetzt einen Jazzclub auf. Oder ja, ich gründe ein Festival. Was empfiehlst du dieser Person? Welche wichtigen Ratschläge gibst du dieser Person mit, ausser lass es oder ja, unbedingt mach es? Aber was würdest du sagen, pass auf, das musst du unbedingt beachten? Also, was gibst du dem mit?
Das Erste ist, wo machst du das? Oder? Weil es ist nicht das Gleiche, ein Festival oder einen Club zu machen in Zürich, als auf dem Land, als in dieser Region. Ist es einfach, mit ÖV anzugehen oder nicht? Zuerst einmal schauen, ich habe jetzt so eine Person, genau, wo mich treffen und Ratschläge haben, weil er etwas massiert. Und sie ist in der Peripherie von Zürich. Aber, und er will es allein lancieren. Und ich würde sagen, nein, mach das nie allein. Ich würde ihm sagen, nimm Leute mit dir. Eine Gruppe, dass die Leute noch mehr Leute und noch mehr Leute. Und, weil er ist neu in diesem Städtchen. Und das ist eh schwierig. Und es ist eh schwierig in der Stadt um Zürich um, weil die Leute kennen sich nicht mehr. Es gibt immer weniger Läden. Die Leute gehen alle auf Zürich, oder? Sie gehen in den Ausgang auf Zürich. Sie kennen sich nicht mehr. Sie gehen nicht mehr in den Ausgang. Ich nenne jetzt all die Orte wie Dübendorf, Uster, wo grosse Ortschaften sind, oder? Rapperswil. Ich höre viel, dass dort die Kulturortschaften Mühe haben, weil es, ist nicht mehr es spielt nicht mehr die soziale Rolle, die es mal gespielt hat, dass man dort in den Ausgang geht oder Kultur geht und schaut, wenn man die anderen erkennt. Man kennt sich nicht mehr und man geht in den Ausgang auf Zürich, weil in Zürich ist es geil. Ja, und mit dem muss man umgehen können. Aber wenn man dann etwas dort lanciert, dann muss man vernetzt sein mit den Leuten auf Ort. Und dann muss man nicht einen Alleingang versuchen, dann muss man Leute mitbringen, die auch dranbleiben, und wo, weil das ist nachher contagieux, wie sagst du, das tut es dann ja, vermitteln. Mm-hmm. Ja. Und desto mehr man ist in einem Kollektiv, desto bessere Chancen hat es auch Fuß zu kriegen und auch das Publikum. Mm-hmm. Ich denke jetzt an das Beispiel.
Ja. Ja, ja.
Ja. Aber es kommt darauf an. Wenn, es ist auch darauf an, was ist für eine Lokalität, was ist der Ort oder der Club, wenn es ein Club ist. Der Club muss Charme haben, der Club muss schön sein. Es ist mega wichtig, der Ort, wie man sich wohlfühlt und wie man den gestaltet. Weil, wenn man an ein Jazz-Konzert geht, ist, was man vorher erlebt und nachher ist auch wichtig. Und
ja, schön.
Ich würde es nicht irgendeinem Lokal machen, wo keinen Charme hat.
Nein.
Und ein Festival, wenn es ein Open Air ist, auch muss Sorge haben zum Ort und schön gestalten und ja.
Schön. Letzte Frage. Wo gehst du in den Ausgang, wenn du nicht im Moods bist?
Das ist das Ding. Ich gehe fast nicht mehr in den Ausgang, wenn ich nicht im Moods bin. Ich gehe sehr viel ins Moods, im Ausgang. Ich gehe manchmal nach dem Moods noch weiter. Und das ist im Kreis 5. Aha. Und dann gehe ich meistens in einen kleinen Club, der heisst Helsinki. Und speziell am Sonntag oben, weil immer die gleiche Band dort spielt, die heisst Rio from Hell, von ich liebe. Mhm. Aber ich gehe ab und zu so 3-mal im Jahr ins Kino. Nein, ich gehe ab und zu auch andere Festivals. Im Sommer gehe ich jetzt andere Festivals. Ja. Aber ich geniesse es auch mal, daheim zu bleiben und selber kochen und nicht in den Ausgang zu gehen.
Schön. Schön hast du dürfen freien heute Abend und nach Chur fahren, morgen streiken.
Ja.
Viel Erfolg.
Alle Männer arbeiten für uns. Mann. Also wir haben nicht viel, aber sie haben sich alle geopfert.
Die drei. Und
genau.
Sehr schön.
Ja, der Bar hat es dann mehr. Aber wir haben es überall so versucht zu machen, dass Frauen morgen nicht arbeiten.
Schön.
Genau. Aber die Bedingung ist, wenn die nicht arbeiten, Frauen, dann gehen sie an die Demo.
Bravo.
Das ist nicht einfach zum
Blau machen. Genau. Ich danke von Herzen, dass sie gekommen ist und einen Einblick gegeben hat in ein Wahnsinnsprogramm, das wir viele vielleicht kriegen oder wahrscheinlich kriegen und das super toll ist. Und manchmal würde man gerne mit Zürich wohnen und schneller können dort sein. Aber wir haben auch lässige Musik da. Das ist einfach cool. Und danke, bist du gekommen, Karin. Das ist eine riesige Freude. Das ist eine grosse Ehre. Applaus für Karin Zuber.
Applaus für Weekly Jazz.
Danke. Super.